Wer ist Jesus? Miriam hat ja am Anfang des Gottesdienstes diese Frage schon gestellt. Ich würde euch aber bitten, dass ihr noch mal kurz eure Augen schließt und überlegt, wer ist Jesus? Welche Worte, welche Formulierungen kommen dir in den Sinn? Und das sind jetzt vielleicht auch ganz andere nach den Liedern, die wir gehört haben, als vielleicht am Anfang des Gottesdienstes. Wer ist Jesus? Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ich halte ja heute Morgen hier keine christologische Vorlesung, sondern eine Predigt. Darum die Frage, wer ist Jesus für dich? Von all den Worten und Formulierungen, die dir bei der ersten Frage durch den Kopf gegangen sind, welche spricht dich persönlich an? Dich mit deiner Persönlichkeit, dich in deiner augenblicklichen Lebenssituation. Wer ist Jesus für dich? Eine letzte Frage. Wie sieht deine Beziehung zu Jesus aktuell aus? Als Christen sind wir ja Nachfolger, Jünger Jesu. Er ist unser Vorbild, unser Rabbi, unser Meister, unser Lehrer. Das heißt, wir stehen in einer Beziehung zu Jesus. Die kann mal lockerer und mal enger sein, wunderschön, stärkend oder auch anstrengend und herausfordernd. Das hängt unter anderem von unserer Persönlichkeit und unserer Lebenssituation ab. Und das mag bei unserem Sitznachbarn ganz anders aussehen. Wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Übermorgen, am nächsten Dienstag, werde ich ja mit Bernhard Rüssel zusammen einen Abend zum Hebräerbrief gestalten. Und ihr könnt auch gerne euch noch dazu anmelden, entweder das online mit zuzugucken oder auch noch zu kommen. Ein paar Plätze sind auch noch in der Gemeinde frei. Schickt mir einfach eine Mail, über den Newsletter findet ihr da auch die ganzen Daten. Bei der Vorbereitung auf den Abend zum Hebräerbrief bin ich auf einen Text gestoßen, in dem es nicht in erster Linie, aber doch in sehr großem Maße um die Frage geht, wer Jesus ist. Der Text, der im Griechischen übrigens nur ein Satz ist, wirft einen ganz anderen Blick auf Jesus. Er benutzt Formulierungen für Jesus, die uns vielleicht gar nicht so geläufig sind. Und das ist nicht nur an dieser Stelle so, das ist eigentlich im ganzen Hebräerbrief so. Mein Wunsch für diese Predigt ist, dass ihr heute noch mal neu über Jesus nachdenkt. Eure Vorstellungen in Bezug auf ihn vielleicht erweitert und so auch neue Aspekte für eure Beziehung zu Jesus gewinnt. Und nebenbei vielleicht auch noch Interesse am Hebräerbrief bekommt und am Dienstagabend noch mit dabei seid. Ich lese euch den Text mal vor. Er steht in Hebräer 1, es ist der Anfang des Hebräerbriefes. Vers 1 bis 4. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Vater im Himmel, ich danke dir, das du gesprochen hast. Vor Zeiten, in der Zeit, als der Hebräerbrief verfasst wurde und dass du auch heute noch redest. Durch deine Propheten, durch den Sohn und auch noch auf ganz viele andere Art und Weise. Ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt offene Ohren und Herzen schenkst für das, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Gott hat geredet. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. So beginnt unser Text mit einer Gegenüberstellung. Aber zentral ist, Gott hat geredet. Früher, vor Zeiten, aber auch zuletzt in diesen letzten Tagen. Also zu der Zeit, als der Hebräerbrief verfasst wurde. Leider wissen wir nicht genau, wer der Verfasser des Hebräerbriefes ist und wann der Text entstanden ist, aber mehr dazu gibt es nächsten Dienstag. Die Adressaten dieser Gegenüberstellung sind auch verschiedene. Vor Zeiten hat Gott zu den Vätern geredet, zuletzt zu uns. Das heißt, zum Verfasser und den uns ebenfalls nicht näher bekannten Adressaten unseres Textes. Gott hat geredet. Und Gott redet auch heute noch. Wir haben vor ein paar Wochen uns schon in der Predigt damit beschäftigt, wie wir Gottes Stimme heute hören können. Ich will das nicht alles wiederholen, aber vielleicht könnt ihr euch nachher beim Kirchencafé mal darüber unterhalten, wie und wann ihr Gottes Reden hört. Das Mittel oder Werkzeug, durch das Gott geredet hat, waren in der Vergangenheit die Propheten. In der Gegenwart des Verfassers ist es der Sohn. Wenn wir uns vorstellen, dass Gott redet, dann denken wir zunächst wahrscheinlich an die Geschichten, wo Menschen direkt Gottes Stimme gehört haben. Moses, Samuel, Paulus. Viel öfter hat Gott aber durch Menschen gesprochen, allen voran durch die Propheten. Ein Prophet im biblischen Sinne, das möchte ich an dieser Stelle nochmal deutlich machen, ist nicht in erster Linie jemand, der die Zukunft vorhersagt, so wie wir das Wort heute benutzen. Ein biblischer Prophet ist jemand, der im Auftrag Gottes redet. Das kann die Zukunft betreffen, betrifft aber viel häufiger die Gegenwart. Wenn ihr die Schriften der Propheten studiert, werdet ihr merken, dass es vielmehr um die Kritik an der Beziehung zu Gott oder zu den Mitmenschen geht, als um die Zukunft. Ein Prophet ist also jemand, der im Auftrag Gottes redet, der das weitergibt, was Gott ihm gesagt hat, durch den Gott also redet. Vor Zeiten hat Gott durch die Propheten geredet, zuletzt in der Zeit, als der Hebräerbrief verfasst wurde, durch den Sohn. In den folgenden Versen für den ganzen Rest des Textes wird der Sohn jetzt näher erläutert. Und damit bekommen wir eine Menge Antworten auf die Frage, wer ist Jesus? Die erste Bezeichnung für Jesus in diesem Text ist der Sohn. Jesus als der Sohn, als Sohn Gottes. Das ist ja eine durchaus auch heute noch übliche Formulierung. Vermutlich werdet ihr vorhin auch daran gedacht haben, als ihr überlegt habt, wer ist Jesus? Sohn Gottes. Das kommt einem vielleicht sogar als erstes in den Sinn. Aber was bedeutet Sohn Gottes? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Inwiefern ist Jesus Gottes Sohn? Die Antwort auf diese Frage wäre eine Predigt für sich. Wenn sie dich aber interessiert, dann schnapp dir heute Nachmittag mal eine Konkordanz und schlag die verschiedenen Bibelstellen auf, wo Jesus der Sohn Gottes beschrieben wird. Die Autoren des Neuen Testamentes sind sich einig, dass Jesus der Sohn Gottes ist, aber sie unterscheiden sich durchaus darin, wie man den Begriff genau zu verstehen hat. Wahrscheinlich können wir das heute hier in unserem Leben auf Erden auch nie ganz verstehen. Mein Professor in Italien sagte in solchen Fällen immer Mysterio della fede, Geheimnis des Glaubens. Bestimmte Dinge werden wir einfach nie ganz voll begreifen können. Ein Grund mehr, dass wir uns auf den Himmel freuen. Da wird sicherlich einiges klarer. Interessanter finde ich die Frage, was bedeutet es für mich, für meine Beziehung zu Jesus, dass er der Sohn Gottes ist? Was auch immer genau oder wie genau sich das äußert. Ist das etwas, das mehr Distanz schafft zwischen ihm und mir oder sogar eher Nähe? Gott ist unser Vater, das haben wir vorhin auch gesungen. Wir sind Gottes Kinder. Ist Jesus dann auch unser Bruder oder unser Stiefbruder? Gott hat geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles. So geht unser Text weiter. Jesus als Gottes Sohn war uns sicher noch geläufig. Aber Jesus als von Gott eingesetzter Erbe, was bedeutet das? Wenn Jesus der Sohn ist, ist es natürlich naheliegend, ihn zum Erben einzusetzen. Das machen wir ja auch so. Aber wofür braucht Gott einen Erben? Er ist doch unsterblich. Wenn wir dann noch bedenken, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist, er sagt ja im Johannesevangelium, ich und der Vater sind eins, dann wird dieser Gedanke komplett ad absurdum geführt. Gott kann sich doch nicht selber beerben. Ich denke, diese Formulierung möchte deutlich machen, dass Jesus wirklich auch Gott ist und nicht nur ein toller Mensch. Als der Hebräerbrief verfasst wurde, war Jesu irdisches Leben ja noch nicht so lange her. Vielleicht gab es sogar noch Augenzeugen, die ihn als Menschen erlebt haben. Als Erbe über alles bekommt Jesus die gleiche Macht wie Gott. Er ist kein Halbgott wie Herakles, sondern er ist Gott gleichgestellt. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie Jesus gleichzeitig 100% Mensch und 100% Gott sein kann? Oder wie Gott sich in Jesus so materialisiert hat, dass er Mensch geworden ist? Wenn dir jetzt dein Kopf raucht, sei nicht besorgt. Über diese Dinge rauchen auch schon bei den Theologen die Köpfe seit 2000 Jahren. Aber was bedeutet es für deine Beziehung zu Jesus, wenn du dir bewusst machst, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott ist? Machst du dir das bewusst, wenn du mit ihm redest? Gott hat gesprochen durch den Sohn, durch den er auch die Welt gemacht hat. Auch dieser Aspekt ist den meisten von uns wahrscheinlich nicht so geläufig. Jesus, durch den Gott die Welt gemacht hat. Jesus, der Schöpfungsmittler, so heißt der Fachbegriff dafür. Den ersten Christen war diese Vorstellung noch geläufiger. Paulus zitiert zum Beispiel im Kolosserbrief einen Hymnus, in dem es heißt, denn in ihm ist alles geschaffen, und etwas später, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Wie verstehen wir aber diesen Aspekt? Wenn wir davon ausgehen, dass Gott die Welt erschaffen hat und dass Jesus Gott ist, dann war Jesus natürlich auch irgendwie bei der Schöpfung dabei. Aber was heißt es, dass Gott durch Jesus die Welt gemacht hat? Am ehesten verständlich wird das, wenn wir Genesis 1, erstes Kapitel der Bibel, mit Johannes 1 in Verbindung bringen. In Genesis 1 lesen wir mehrfach in der Schöpfungsgeschichte, und Gott sprach, und es geschah so. Gott schafft die Welt durch sein Wort. Dieser Gedanke wird im ersten Kapitel des Johannesevangeliums aufgegriffen. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Johannes 1, Vers 1 bis 1. Und etwas später heißt es dann, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Die kürzeste Weihnachtsgeschichte der Bibel. Jesus ist also das menschgewordene Wort Gottes. Das Wort, durch das Gott die Welt geschaffen hat und durch das er auch zuletzt in diesen Tagen zu uns gesprochen hat. Etwas verwirrend? Was bedeutet dieser Gedanke für deine Beziehung zu Jesus? Jesus als der Schöpfungsmittler, das menschgewordene Wort Gottes. Ist das eher erschreckend oder faszinierend? Oder kannst du mit diesem Aspekt so gar nichts anfangen? Wenn das der Fall ist, nicht schlimm. Wir haben noch einige Formulierungen vor uns. Im Deutschen beginnt an dieser Stelle ein neuer Satz. Im Griechischen sind die folgenden Aussagen alles Partizipialkonstruktionen, die sich noch auf den Sohn beziehen. Wer also ist Jesus? Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Das Wort Abglanz ist sicher auch bei den wenigsten von euch noch im aktiven Wortschatz. Und wenn, dann ist es doch eigentlich eher negativ konnotiert. Nur der Abglanz von. Was bedeutet es, wenn Jesus der Abglanz von Gottes Herrlichkeit ist? Gottes Herrlichkeit, sein wahres Wesen, ist für uns hier auf Erden nicht sichtbar. In den Berichten der Propheten lesen wir aber, was es bedeutet, mit der Herrlichkeit Gottes konfrontiert zu werden. Wehe mir, ich vergehe, ruft Jesaja, als er eine Vision von der Herrlichkeit Gottes hat. Elia verhüllt sein Haupt, als er merkt, dass nach Sturm, Erdbeben und Feuer die Herrlichkeit Gottes an ihm vorüberzieht. Dann ist es vielleicht doch besser, nur den Abglanz zu sehen. In Jesus wird Gott sichtbar auf eine Weise, dass wir Menschen es ertragen können, Gott zu sehen. Wenn wir in unseren Lobpreisliedern von der Herrlichkeit Gottes singen, machen wir uns bewusst, was das eigentlich bedeutet? Dass Gottes Herrlichkeit mehr ist als nur schönes Wetter und Sonnenschein? Dass der Gedanke an die Herrlichkeit Gottes etwas ist, das uns mit Furcht oder zumindest mit Ehrfurcht erfüllen sollte? Der Aspekt Jesus als das Ebenbild von Gottes Wesen erstaunt uns vielleicht auch. Ebenbild, Ebenbild Gottes, da denken wir doch eigentlich an die Schöpfung des Menschen. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, lesen wir auch im ersten Kapitel der Bibel. Wobei wir auch uns da nicht immer ganz klar machen, was das eigentlich bedeutet, wenn wir Ebenbild Gottes sind. Aber auch das wäre eine Predigt für sich. Hier heißt es aber, dass Jesus das Ebenbild ist. Das Ebenbild von Gottes Wesen. Das könnten wir so verstehen, dass wir in Jesus, dem menschgewordenen Gottessohn, Gottes Wesen erkennen können. Darum ist Jesus auf diese Welt gekommen, um uns Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Wie liest du das Neue Testament, besonders die Evangelien? Suchst du in den Geschichten von Jesus Gottes Wesen zu erkennen? Hast du das Bedürfnis, Gottes Wesen näher kennenzulernen? Oder meinst du, dass du eh schon alles weißt? Was bedeutet es für deine Beziehung zu Jesus, wenn er Abglanz der Herrlichkeit Gottes und Ebenbild seines Wesens ist? Wir erfahren noch mehr von Jesus. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Jesus trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Diese Formulierung erscheint mir am ungewöhnlichsten. Was ist damit gemeint? Jesus als Gepäckträger? Und wie kann man mit einem Wort tragen, sei es noch so kräftig? Braucht man nicht zum Tragen Arme oder einen Rucksack? Wenn ich mir vorstelle, dass Jesus etwas trägt, kommen mir Bilder in den Kopf, wie Jesus das Kreuz getragen hat oder wie er am Kreuz die Schuld der Welt getragen hat. Aber Aber ist das hier gemeint? Jesu Tod am Kreuz war ein einmaliges Ereignis. Aber im Text steht, er trägt. Er trägt also immer noch. Manche Ausleger schreiben an dieser Stelle, Gott ist nicht nur Schöpfer, sondern auch Erhalter und somit Träger der Welt. Ihr kennt sicher alle das Kinderlied He's got the whole world in his hand. Ja? Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Und dass Gott dafür nicht seine Hände braucht, sondern dass sein Wort reicht, das lesen wir ja schon im ersten Buch der Bibel. Wenn Gott die Welt durch sein Wort geschaffen hat, dann kann er sie auch mit seinem Wort tragen. Und ich finde es sehr beruhigend, dass Gott nicht nur die Welt geschaffen hat und sich dann zurückgezogen hat und den Dingen ihren Lauf lässt, sondern dass er auch heute noch Interesse an seiner Schöpfung und an seinen Geschöpfen, an uns hat. Besonders sichtbar wurde dies, als Jesus stellvertretend am Kreuz die Schuld der Welt getragen hat. Aber er trägt auch immer noch die Welt und uns. Viele von euch kennen vielleicht das berühmte Gedicht von Margaret Fishback Powers, Spuren im Sand. Da wird es deutlich. Ja? Gerade in Zeiten, wo es uns schlecht geht, können wir manchmal erst im Nachhinein erkennen, Gott hat uns getragen. Was bedeutet das für deine Beziehung zu Jesus, dass er Träger aller Dinge ist? Gibt dir das Trost? Oder sagst du, ich breche unter meinem Leben gerade zusammen und spüre überhaupt nicht, dass mich da jemand trägt. Dann sprich jemand von deinen Glaubensgeschwistern an oder komm nach dem Gottesdienst nach vorne. Hier werden auch wie jeden Sonntag Leute sein, die für dich da sind. Das Geschehen am Kreuz taucht ja dann im nächsten Satz auf. Und das ist ein Aspekt, der uns auch sicher bekannt erscheint. Jesus, der Heiland, der Erretter der Welt, der Erlöser. Das waren bestimmt auch Begriffe, die euch vorhin durch den Kopf gegangen sind. Was ist aber da passiert vor 2000 Jahren am Kreuz? Denn wir haben ja hier ein ganz anderes Wort. Hier steht nicht, Jesus hat uns errettet, sondern er hat uns gereinigt von den Sünden. Das ist doch auch ein Aspekt, der für uns eher seltener ist. Wir lernen, Jesus ist für uns so, er hat uns errettet, er hat uns erlöst. Alles auch Sachen, die unsere Kinder im Kindergottesdienst lernen. Aber was heißt das mit der Reinigung von den Sünden? Es gibt verschiedene Bilder und Vergleiche, die versuchen zu erklären, was Jesus am Karfreitag gemacht hat. Einen Retter braucht jemand, der in Not geraten ist, dem man den Rettungsring zuwirft, damit er nicht ertrinkt. Ein Erlöser ist jemand, der einen Sklaven freikauft. Die Vorstellung dahinter ist, dass wir von der Macht der Sünde quasi beherrscht werden, Sklaven der Sünde sind und dass wir durch Jesus den Erlöser freigekauft werden und frei sind. Hier haben wir aber ein ganz anderes Verständnis von Sünde. Sünde als etwas, das uns beschmutzt, mit dem wir uns schmutzig machen. Auf jeden Fall irgendein Dreck, den wir selber nicht wieder abbekommen. Wir brauchen einen Reiniger. Und hier kommt die Notwendigkeit ins Spiel, dass Jesus wirklich sterben musste. Reinigung von den Sünden findet nicht durch Meister Propper, sondern durch Blut statt. Auch das ist ein Aspekt, der mir eher fern ist. Warum musste wirklich Blut fließen? Hätte Gott es nicht auch anders hinbekommen können? Der Hebräerbrief setzt sich ausführlich mit dem Thema auseinander, warum Jesus wirklich sterben musste, warum man Blut braucht, um von den Sünden zu reinigen. Kurze Werbung noch für nächsten Dienstag. Was bedeutet es für deine Beziehung zu Jesus, dass er für dich sein Blut vergossen hat? Macht dich das glücklich und dankbar? Oder ist dir das eher unangenehm oder sogar peinlich? Letzter Abschnitt. Jesus hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Er sitzt zur Rechten Gottes. Die Formulierung kennen wir aus dem Glaubensbekenntnis. wobei es auch dieses Bild in sich hat. Meine Schüler fragen mich dann immer, wenn Gott überall ist, wie kann Jesus dann rechts von ihm sitzen? Für mich ist dieses Bild ähnlich dem von dem eingesetzten Erben, das wir vorhin schon hatten. Es zeigt Jesu Bedeutung und dass er mit Gott auf einer Stufe steht. Hier allerdings mit dem Unterschied, dass Jesus aktiv geworden ist. Er wurde nicht nur eingesetzt, er hat sich gesetzt. Er ist wirklich Gott mit aller Macht und Majestät. Und damit natürlich auch Rang höher als die Engel. An dieser Stelle spätestens würde ich gerne mit dem Verfasser des Hebräerbriefes mal reden. Wer den Hebräerbrief kennt, weiß, dass der Aspekt mit den Engeln in den folgenden Versen noch weiter ausgeführt wird. Engel scheinen damals eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Vor allem ihre Position, ihr Rang im Verhältnis zu Jesus, dem Sohn Gottes. Wir würden doch heute sicher sagen, logisch, dass Jesus über den Engeln steht. Er ist doch Gott und die Engel sind Gottes Boten. Aber offensichtlich war das zumindest damals bei den uns nicht näher bekannten Adressaten des Hebräerbriefes nicht der Fall. Aber vielleicht haben wir auch nicht mehr den Bezug zum Thema Engel. Ich merke, dass ich Gefahr laufe, die Engel auf die kleinen Figuren unserer Weihnachtskrippe zu reduzieren. Die Engel, die in der Bibel auftauchen, auch die aus der Weihnachtsgeschichte, sind meistens ehrfurchtgebietend. Nicht umsonst beginnen sie ihre Reden eigentlich immer mit den Worten "Fürchte dich nicht" oder "Fürchtet euch nicht". Aber diese Formulierung bringt noch einige Fragen mit sich. Wenn Jesus höher geworden ist als die Engel, heißt es dann, dass er in seiner Menschenzeit hier auf Erden niedriger war? Lässt sich das mit unserem Bild von Jesus vereinbaren? Und welcher Name ist gemeint? Ein Name, der ererbt wurde? Ein Name, der höher ist als der Name der Engel? Und von wem hat Jesus diesen Namen geerbt? Erben tut man ja eigentlich immer erst, wenn jemand gestorben ist. Dass es mit dem Namen Jesu eine besondere Bedeutung hat, das lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Da heilt Petrus einen Gelähmten im Namen Jesu Christi von Nazareth. Ist das der ererbte Name? Jesus, der Christus? Der Gesalbte, hebräisch, der Messias? Jesus ist der Christus, der Gesalbte, der Messias. Dieser Titel taucht in unserem Text gar nicht direkt auf. Vermutlich habt ihr aber bei meinen Fragen am Anfang auch daran gedacht. Jesus Christus, das ist für uns eine feste Kombination. Ich dachte früher als Kind immer Jesus der Vorname, Christus der Nachname. Aber das ist ein Titel, der Gesalbte, der Messias. Aber das wäre jetzt nochmal eine Predigt für sich. Ich fange damit jetzt nicht auch noch an. Wer ist Jesus für dich? Ich habe heute einige Aspekte gezeigt, die Antwort auf diese Frage geben. Wer ist Jesus? Und ich hoffe, dass wenigstens einer dabei war, der dich zum Nachdenken anregt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim Kirchencafé im Anschluss an den Gottesdienst darüber ins Gespräch kommt. Und ich lese jetzt zum Abschluss nochmal den ganzen Text vor. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Amen.